Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Heute ist Rudi Kramer wieder zu Gast. Er ist Syndikus, Rechtsanwalt bei einem IT-Dienstleister und seit 2009 im Datenschutz tätig. Rudi Kramer ist seit 2019 zudem Lehrbeauftragter der Hochschule Ansbach im Bachelorstudiengang Datenschutz und IT-Sicherheit und betreut seit 2021 den Blogbeitrag Menschen, Daten, Sensationen, Rudis Bericht aus dem Datenzirkus aus auf der Webseite des Bundesverbands der Datenschutzbeauftragten Deutschlands. Der Lehrbeauftragte Rudi Kramer ist mit seinem Datenzirkus wieder zu Gast beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Professor Dr. Tobias Keber. Ich grüße euch beide. Hallo Tobias, hallo Rudi.
Hallo zusammen, hallo Chuck, hallo Rudi.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Es ist die zweite Extra-Folge, die wir jetzt aufzeichnen, bei dem du, Rudi, mit dem Datenzirkus vorbeischaust. Wir haben in der ersten Folge erklärt, warum der Datenzirkus Datenzirkus heißt. Aber um alle Zuhörenden nochmal die Info zu geben, sag doch kurz, was ist der Datenzirkus und warum gibt es ihn?
Also der Datenzirkus ist eine lose Zusammenstellung, rein auf subjektiven Prioritäten basierend, mit Informationen von Aufsichtsbehörden, Rechtsprechungen, Gesetzgebung, KI und Ethik haben wir noch mit aufgenommen, Veröffentlichungen und noch ein paar Themen drumherum, bei denen wir, Frank Spering und ich, denken, dass sie auch für alle interessant sein können, die in dem Bereich Datenschutz oder IT-Sicherheit tätig sind. Wir versuchen auch immer ein bisschen die Zielgruppe zu erweitern, indem wir auch gelegentlich medienpädagogische Aspekte mit abbilden. Wir wählen da aus, was wir mitbekommen. Wir merken immer wieder, es kann nie vollständig sein, aber es sollte doch ein bisschen einem was mitgeben können, was in den Wochen, Tagen vorher passierte und was man vielleicht zur Kenntnis nehmen sollte und könnte.
Super, danke dir, Rudi. Und du hast es gerade gesagt, es gibt unterschiedliche Rubriken und wir machen das Format hier so, dass jeder von euch beiden aus der jeweiligen Rubrik sich ein Thema heraussucht, das anspricht und der andere jeweils diesen Punkt kommentiert. Eine Rückmeldung haben wir bekommen vom letzten Podcast. Da wurde uns gesagt, bitte benutzt nicht so viele Abkürzungen. Das heißt, versuchen wir es mal ohne Abkürzungen. Wenn, werden wir es erklären oder ich frage euch dann danach. Und dann würde ich sagen, legen wir doch gleich los und wir fangen heute mit dir an, lieber Tobias. Bitte.
Mit der Aufsicht, ja. Und wichtiger Hinweis mit den Abkürzungen. Man denkt da irgendwie gar nicht mehr drüber nach und erzählt irgendwas von EDSA, EDPB, DSK und ja, erklärt es gar nicht mehr. Okay, ganz wichtiger Punkt. Ich werde versuchen, mich dran zu halten. Und zwar direkt bei der ersten Fundstelle. Die Guideline zur Pseudonymisierung. Habemus Guideline müsste man fast sagen, denn die Praxis wartet schon lange. Sowohl auf dieses Papier als auch auf ein weiteres Papier, das noch nicht veröffentlicht wird, aber das wohl auch sich dieses Jahr noch anschicken wird, veröffentlicht zu werden. Da geht es dann um die Anonymisierung. Und Anonymisierung und Pseudonymisierung, dass die extrem praxisrelevant sind, das brauche ich keinem Zuhörenden mehr zu erläutern. Ja, diese Guideline des Europäischen Datenschutzausschusses, ETSA oder auch EDPB in Englisch, die gibt es seit dem 16. Januar 2025, also druckfrisch wirklich. Und vor mir liegt auch tatsächlich noch ein Ausdruck, da bin ich so ein bisschen oldschool, gerade wenn es längere Dokumente sind, dann drucke ich mir die ganz gerne aus. In dem Fall haben wir ein Dokument von knapp 40 Seiten. 45, um genau zu sein. Da geht es um die Pseudonymisierung. Also nicht die Anonymisierung, sondern die Pseudonymisierung. Und die spielt eine große Rolle, gerade auch zum Beispiel im Bereich der Gesundheit und der Gesundheitsdatenforschung spielt das eine sehr, sehr große Rolle. Da kann man nicht immer anonymisieren. Dann bleibt nur in Anführungszeichen die Pseudonymisierung. Das heißt, ich nehme eine Information, ich versuche es jetzt wirklich ganz, ganz einfach und trivial auszudrücken und weise sie einem Schlüssel zu, einem Pseudonym und das verwahre ich gesondert. Diese Guideline, bringt so ein bisschen Licht ins Dunkel. Die DSGVO benutzt zwar die Begrifflichkeit an verschiedenen Stellen, aber so richtig erklären tut sie das nicht. Das tut ein bisschen dieses Papier. Vor allem lesenswert, also die schnellen Leser. Ne? Was machen die? Ich würde auf jeden Fall mal das Executive Summary lesen, ganz am Anfang. Und dann enthält diese Guideline, und das finde ich sehr gut griffig, einen Annex ab der Seite 31, wo so verschiedene Use Cases ein bisschen erklärt werden und ja, wo es ein bisschen praktischer wird und wo auch so Verfahren und wer da eingebunden sein kann in Prozesse. Also das finde ich eigentlich den stärksten Teil in diesem Papier. Oder was meinst du, Rudi?
Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen hin und her gerissen, weil man denke, warum kommt dieses Papier jetzt? Also nicht, dass man nicht darauf warten würde, aber kleiner Spoiler, Anfang Februar kommt in dem Verfahren, jetzt kommt eine Abkürzung des EuGH, also des Europäischen Gerichtshofs, in dem Verfahren C-413 aus 23, also das ist das Aktenzeichen, da geht es eben gerade um so Fragen wie Pseudonymisierung, Abgrenzung zur Anonymisierung, wer muss was darlegen, in einem Rechtsstreit zwischen dem europäischen Datenschutzbeauftragten und einer europäischen Einrichtung. Und da dachte ich mir, würde da der EuGH doch zu vielen Punkten vielleicht auch Position beziehen. Jetzt ist an dem 6.2. gibt es die Schlussanträge des Generalanwalts, also das ist noch nicht das endgültige Urteil, aber es ist doch auf einer gewissen Qualitätsstufe eine nennenswerte Aussage. Mich hat an dem Papier, und Tobi hat es gesagt, es ist sehr umfangreich, ich konnte es wirklich noch nicht seit dem 16. Noch nicht richtig durcharbeiten, ein paar Aussagen irritiert. Zum Beispiel, dass wenn bei einer Pseudonymisierung, also ich habe einen Datensatz, da habe ich Zuordnungsinformationen, um daraus den Personenbezug herstellen zu können, dass wenn diese Zuordnungsinformationen vernichtet sind, gelöscht sind, ich trotzdem weiterhin personenbezogene Daten hätte. Was mich auch ein bisschen irritiert, und da kann ich gleich mal Tobi fragen, was ist denn, brauche ich eine Rechtsgrundlage für den Vorgang der Anonymisierung? Da sind wir uns wahrscheinlich einig, ja, denn auch das ist eine Form der Verarbeitung. Und welche nehme ich denn? Ich glaube, der EDSA, also der Europäische Datenschutzausschuss, präferiert hier die Interessenswahrung, wahrungsberechtigte Interessen. Dann habe ich aber ein Problem bei Daten besonderer Kategorie, wie es der europäische Gesetzgeber nennt. Das sind zum Beispiel Gesundheitsdaten. Und da hätte ich mich gefreut, wenn der EDSA ein bisschen großzügiger gewesen wäre, um zum Beispiel den Artikel 32 der Datenschutzgrundverordnung, der ja dem Auftragsverarbeiter und dem Verantwortlichen die Pflicht zu angemessenen Schutzmaßnahmen auferlegt und dabei eben auch die Pseudonymisierung nennt, wenn man das als Rechtsgrundlage hätte anerkennen können in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe C. Gab es dazu Überlegungen?
Gut, wir sind natürlich in dem Mechanismus eingebunden, das ist grundsätzlich richtig, aber dann ja vielleicht jetzt auch nicht bis in letztes Detail eingebunden. Und die Frage, die du dir stellst, spielt bei der Anonymisierung eine mindestens genauso große Rolle und ist dort mindestens genauso umstritten. Grundsätzlich ja, klar, Rechtsgrundlage braucht man. Wenn 6.1f geht, ist es schön, aber problematisch ist es immer dann, wenn es nicht geht, eben weil es, wenn es besonders sensible Daten sind oder eine Entität sich auf den 6.1f nicht berufen kann, weil sie eine öffentliche Stelle zum Beispiel ist. Dann wird es heikel. Das spielt vor allem in letzter Zeit eine große Rolle beim Training von AI. Und deswegen gibt es zum Teil jetzt auch gesetzliches Ausbuchstabieren, damit man sich die Frage nicht mehr stellen kann oder damit man eine Rechtsgrundlage hat. Ja, nicht immer sind Guidelines so berät an allen Stellen, wie man sich das wünscht. Es sind oft, und so ist das aus der Praxis, kann ich es berichten, es sind Konsenspapiere. Manchmal kann man sich nicht über alles einigen und dann nehmen bestimmte Auffassungen auch nicht teil an einem Papier am Ende des Tages. Sonst wäre es eben nicht konsensfähig gewesen. Also das heißt also, manchmal bleibt da etwas im Unklaren und das ist aber zum Teil auch dann dem Verfahren geschuldet. Ja.
Ich kann da aber vielleicht noch ein bisschen den Zuhörenden Hoffnung machen, denn die EDSA hat beschlossen, dass diese Guidelines zur Konsultation ausgeschrieben sind. Das heißt, man kann bis Ende Februar, also bis zum 28. Februar, noch Hinweise eingeben und es lassen sich vielleicht auch aus den Stellungnahmen oder aus den Schlussplädoyer oder aus den Schlussanträgen des Generalanwalts in dem vorhin genannten Verfahren vielleicht noch die ein oder andere Argumentation ziehen, um hier vielleicht noch bei den Guidelines die ein oder andere Nuance unterzubringen.
Ja, es ist grundsätzlich auch, du hast ja angesprochen, die Frage kann man sich stellen, hätte man jetzt nicht noch warten können, ne, bis wir die EuGH-Entscheidung haben. Aber die Frage, die kann, oder das kann man dann immer sagen, weil irgendwelche Verfahren laufen immer, die irgendwo noch hineinpassen. Und vielleicht war es jetzt wichtiger, dass die Guideline kommt. Und vielleicht ist es auch wichtig, dass der zweite Teil, also die Anonymisierung, jetzt dann auch dieses Jahr noch kommt. Ja.
Okay, dann würde ich sagen, haben wir dazu kurz was gesagt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Rudi, du bist dran. Die Rubrik lautet Aufsicht. Wir sind beim ersten Punkt noch. Und was hast du mitgebracht?
Also ich habe hier auch was vom EDSA, also vom Europäischen Datenschutzausschuss. Und zwar ist es schon nicht aus dem letzten Blog, sondern aus dem Blog, den wir kurz vor Weihnachten veröffentlicht hatten. Da hat nämlich der Europäische Datenschutzausschuss kurz vor Weihnachten auch noch eine Stellungnahme veröffentlicht, also so eine sogenannte Opinion. Dazu muss ich kurz ausführen zu diesem Charakter der Opinion. Der Europäische Datenschutzausschuss kann von einzelnen Aufsichtsbehörden angefragt werden zu Sachverhalten, die eine europaweite Tragfähigkeit haben, um eine einheitliche Interpretation sicherzustellen. Und hier hat die irische Aufsicht dem Europäischen Datenschutzausschuss drei Fragen gestellt, die er dann innerhalb von 8 Wochen, und es kann nochmal verlängert werden um 6 Wochen, also innerhalb von einem Vierteljahr zu beantworten hatten. Und das war kurz vor Weihnachten dann eben diese Veröffentlichung. Da ging es um die generische KI. Welche Rechtsgrundlagen sind zu beachten? Welche Anforderungen an die Anonymisierung sind zu stellen? Und was passiert, wenn die vielleicht die Rechtsgrundlagen für das Training nicht beachtet worden sind. Und dazu hat sich der Europäische Datenschutzausschuss positioniert. Und mich würde jetzt mal interessieren an Tobi als Vertreter einer Datenschutzaufsicht, was erwartet sich eine Aufsicht nun nach der Veröffentlichung dieser Stellungnahme von Entitäten, um es mal so zu nennen, die quasi in verschiedenen Rollen sich mit KI befassen?
Ja, also das Erste, diese Opinion, die haben wir stark begleitet oder waren auch sehr stark eingebunden und der zeitliche Horizont war für die Tiefe der Löcher, die hier zu bohren waren, sehr, sehr knapp. Und also das hat uns wirklich stark beschäftigt. Und jetzt haben wir hier ein Papier, mit dem auch nicht wieder mal alle glücklich sind. Das ist ein Konsenspapier, das aber schon, ich sag mal, zu Grundfragen, wann ist ein Modell anonym, wann ist es das nicht? Kann ich mich auf 6.1f berufen? Was ist eigentlich zu prüfen? Da ist schon einiges an Guidance in dieser Opinion. Und was erwartet jetzt eine Aufsichtsbehörde? Also die Aufsichtsbehörde liest dieses Papier selbst immer und immer wieder. Und auch wenn man in den Verhandlungen schon drin war, guckt man immer wieder, wie haben wir es am Ende formuliert. Und jetzt würde man von Entitäten erwarten, die irgendwas mit KI machen, um es jetzt mal ganz platt zu formulieren, dass sie da auch mal reingucken. Und wenn behauptet wird, wir nutzen irgendein Modell und wir gehen mal davon aus, dass das anonym ist, würde ich schon in die Opinion reingucken und mich mit den Vorgaben da auseinandersetzen, was am Ende wahrscheinlich dazu führt, dass man sagt, naja, so einfach ist das mit der Anonymität nicht, muss man schon ein bisschen genauer hingucken. Dann stellt sich irgendwann die Frage, welche Prüfpflichten habe ich denn, wenn ich ein Open-Source-Modell einsetze, was die Frage angeht, wie ist das denn mal ursprünglich trainiert worden? Welche Informationen habe ich dazu denn? Gibt es überhaupt irgendwelche? Und von daher ist das schon eine erste Guidance, die, glaube ich, ganz, ganz brauchbar ist, auch wenn auch wieder nicht alle Fragen beantwortet werden.
Da kommen wir jetzt ja wieder zu einer Grundfrage der DSGVO. Inwieweit habe ich denn als Anwender Einfluss auf den Hersteller, mir diese Informationen zu liefern? Denn letztendlich, wir haben ja in Artikel 25 der DSGVO diese Data Protection by Design und by Default, die soll ja den Hersteller ermutigen, datenschutzkonforme Produkte anzubieten. Bei dem Training einer KI muss ich mich ja darauf verlassen können, welche Angaben er mir macht. Reicht das aus, mir das bestätigen zu lassen, oder muss ich darüber hinaus noch weitere Untersuchungen anstrengen?
Ja, also das Papier arbeitet ganz oft mit der Begrifflichkeit Case-by-Case-Basis, Einzelfall. Ne? Also man wird auch davon abstellen müssen, weiß ich zu bestimmten Modellen, wenn sie schon ein bisschen älter sind, dass sie möglicherweise noch gar keine Sicherungsmechanismen eingebaut hatten, dann werde ich vielleicht ein bisschen näher hingucken müssen, als wenn das Modelle sind, die schon bestimmte Mechanismen abgebildet haben oder wo man sich schon zumindest Gedanken gemacht hat, dass bestimmte besonders sensible Daten, zum Beispiel in den Trainingsdaten, vielleicht nichts verloren haben. Also das ist Case-by-Case-Basis, muss man sich im Grunde anschauen. Ja.
Okay, ich gehe wieder rein. Wir hatten am Anfang gesagt, einer stellt vor, der andere sagt was. Wir sind jetzt, dass wir eine zweite Runde machen. Das ist, finde ich, gut. Aber bei der dritten würde ich dann einsteigen und den Hinweis geben, den Freundlichen, dass wir jetzt die Rubrik wechseln und zur Rechtsprechung kommen. Und da würde ich sagen, Tobias, du hast das Wort.
Ja, das ist sehr gut. Und Rudi kann auch gleich das Aktenzeichen nachliefern. Das habe ich nämlich hier mir nicht mehr aufgeschrieben. Aber es geht, ich erkläre alles andere zunächst mal. Nee, doch, ich habe das Aktenzeichen. C-416 aus 23. Ein Verfahren aus Österreich. Wir sind beim EuGH. Worum geht's? Um eine Entscheidung, die einen als Aufsichtsbehörde ganz besonders betrifft oder wo man sehr genau hinschaut. Zum Ausgangsverfahren könnte ich jetzt natürlich was sagen, aber auch aus eigener Anschauung. Also es gibt schon Situationen bei einer Aufsichtsbehörde, wo man nicht eine Beschwerde bekommt eines Antragstellers, sondern mehrere. Und dann kann man immer noch sagen, ja, das ist gut und das ist selbstverständlich auch das Recht. Ist völlig klar. Die Frage ist nur, es gibt auch dort Unterschiede und es gibt auch sehr intensive Beschwerdeführer. Und dann ist natürlich die Frage, ja gut, was macht das? Man wird doch mehrfach auch eine Beschwerde machen dürfen. Natürlich darf man das. Und dann sagt die DSGVO an einer Stelle, 57 Absatz 4, sie spricht sie von exzessiven Anfragen. Und da schwingt dann so ein bisschen was mit. Naja, wenn es missbräuchlich wird, dann muss die Behörde vielleicht nicht mehr antworten. Und dann ist die große und spannende Frage, was eigentlich heißt denn exzessiv, würde man sagen, oder wie bestimmt man das? Und da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, qualitativ oder quantitativ. Quantitativ könnte ich sagen, naja, also bei 100 Beschwerden pro Jahr ist vielleicht ein bisschen viel. Oder man könnte sagen, nee, das muss irgendwas Qualitatives sein. Und der EuGH sagt hier eines ganz klar, es ist nicht alleine quantitativ. Denn in dem Fall, den wir hier hatten in Österreich, der dem zugrunde lag, ich sag mal die Zahlen, also innerhalb von 20 Monaten sind 77 Beschwerden eines Beschwerdeführers. Und dann war die Frage, ist das schon exzessiv? Also sodass am Ende des Tages die Behörde sagen kann, nee, sorry, kann ich jetzt ehrlich gesagt kapazitär nicht mehr abbilden. Und dann sagt der EuGH, nö, das kann ja auch sein, dass hier extrem viel Unrecht passiert und man allein deswegen schon quantitativ gegensteuern muss. Und es ist eben nicht rein quantitativ. Und der EuGH sagt, nee, aber da muss schon noch so ein bisschen was dazukommen. Und das Gericht spricht dann davon, auf der Grundlage der Umstände des jeweiligen Einzelfalls obliegt es somit der Aufsichtsbehörde, bei der eine große Zahl von Beschwerden eingereicht wird, nachzuweisen, dass diese Zahl nicht durch den Wunsch der betroffenen Person zu erklären ist, ihre Rechte aus der DSGVO zu schützen, sondern durch einen anderen Zweck, der in keinem Zusammenhang mit diesem Schutz steht. Ne? Also das und das muss man nachweisen als Behörde. Und dann fragt man sich natürlich als Behörde, ja, wie mache ich das denn? Und ganz ehrlich, ich habe keine Idee. Und es wird dazu führen, dass wir jetzt nicht einfach sagen können, wir können eine Beschwerde nicht beantworten, weil es exzessiv ist. Also um es ganz klar zu sagen, das läuft einigermaßen leer, dieser 57 Absatz 4. Es gibt hier noch was anderes und da hat noch fast, ich habe da wenig zu gefunden, bis jetzt in der öffentlichen Diskussion. Der EuGH sagt nämlich auch was in Randnummer 69 und da frage ich gleich mal den Rudi, was er davon hält. Im Licht des 129. Erwägungsgrundes der DSGVO könnten die Aufsichtsbehörden daher erwägen, in einer ersten Stufe die Zahlung einer angemessenen Gebühr auf der Grundlage der Verwaltungskosten zu verlangen. Ne, also der EuGH sagt, naja, also bevor ihr irgendwas zurückweist, weil es angeblich exzessiv ist, überlegt doch erstmal, ob man vielleicht eine Verwaltungsgebühr nehmen kann. Nun ja. Ne? Was halten wir davon, Rudi?
Elegant. Gell? Zugespielt den Ball. Ich habe erstmal vollstes Verständnis, dass die Aufsichtsbehörden angesichts ihrer personellen Ausstattung nicht in der Lage sind, Beispielsweise, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und ich würde einfach mal Webseiten anschauen hinsichtlich des Consent oder Cookie-Banners, würde ich garantiert viele finden, bei denen ich glaube, dass sie nicht ganz rechtskonform sind. Wenn ich jetzt dann die zuständige Aufsichtsbehörde anschreibe, und egal jetzt welchen, welchem Bundesland, die werden garantiert nicht erfreut, wenn sie innerhalb von einer Woche da 20, 30 Hinweise auf nicht rechtskonforme Webseiten bekommen würden. Gleichwohl, wenn ich bei der Einschätzung vielleicht sogar richtig liege, dass die nicht rechtskonform sind, warum sollte ich etwas zahlen müssen, wenn ich in meinen Rechten nicht beachtet werde? Also da denke ich ein bisschen bei allem Verständnis für die Ressourcenknappheit bei den Aufsichtsbehörden, es sollte nicht so sein, dass nur derjenige sein Recht geltend machen kann, der dafür auch in der Lage ist, in Vorschuss zu gehen. Da bin ich ein bisschen noch konservativ alt hergebracht. Es kann nicht sein, dass der Bürger zahlen muss, um sein Recht durchgesetzt zu bekommen. Ich denke aber, dass der EuGH in dem Fall auch mit exzessiv trotzdem noch die Lücke lässt. Also beispielsweise, wenn ich mir fünfmal wegen der gleichen Webseite, um beim Beispiel zu bleiben, so beschwere, dann könnte man ja über eine exzessive Belastung der Aufsichtsbehörden sprechen. Denn dann habe ich ja immer nur eine Belastung meines Rechts durch einen Vorfall, aber beschwere mich öfters über diesen Vorfall. Das wäre eine Option, die man ziehen kann. Aber das hilft den Aufsichtsbehörden nicht in den Fällen, bei mir beim Ausgangsfall aus Österreich, bei dem offensichtlich diese 77 Beschwerden innerhalb von 20 Monaten nie den gleichen Fall betrafen, sondern immer eine andere Konstellation, einen anderen Sachverhalt. Und da muss ich allerdings auch die Situation des Beschwerdeführenden auch verstehen können, ohne den Einzelfall der Beschwerde kennen zu können. Es gibt ein Urteil aus Düsseldorf, da ging es auch um eine Beschwerde in einem exzessiven Fall, wo das Gericht dann sehr elegant darauf hinwies, dass der Grad zwischen Beschwerde und krankhaften Querulantentum sehr schmal sein kann. Es ist natürlich schwierig, das aus Aufsichtsbehörde von vornherein zu erkennen, um dann auch das auch vor Gericht durchziehen zu können. Bezogen auf die Frage, inwieweit man denn da eine Gebühr oder Verwaltungskosten erheben kann für die Bearbeitung von Beschwerden, würde es einem wahrscheinlich nicht weiterhelfen. Es würde, glaube ich, den Imagegewinn der Aufsichtsbehörden nicht positiv steigern.
So ist das wohl, ja. Ich wäre auch zurückhaltend. Aber ich habe mich gewundert, also gerade in der Anwaltschaft wurde darauf hingewiesen, man könne das doch tun. Ich wäre da auch vorsichtig. Ja. Mhm.
Rudi, wir sind noch beim Thema Rechtsprechung. Jetzt dein Fall.
Genau. Ich bleibe beim EuGH. Der EuGH hat sich in der gleichen Woche, wie er sich zu der Datenschutzaufsicht und exzessiv in Anfragen geäußert hat, zu einem Fall geäußert, der aus Frankreich kam. Aktenzeichen C-394 aus 23. Da ging es um Konsequenzen aus einer, ich sag mal, geschlechtsbezogenen Anrede. Also sprich, ihr schreibt als Behörde eine Person an und wählt sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau. In dem Ausgangsfall aus Frankreich ging es um den Online-Kauf von Fahrkarten für die Bahn. Eine Person fühlte sich weder bei dem Begriff Mann noch bei dem Begriff Frau angesprochen und machte geltend, bitte ändert das in eine diverse Anrede. Das Interessante dabei ist, er machte sich auch, oder beschwerte sich auch bei der französischen Aufsicht CNIL, und die CNIL fand aber die Möglichkeit der Anrede, der geschlechtsbezogenen Anrede mit Herr und Frau noch als erforderlich, weil es eben den guten Sitten und der Höflichkeit entsprach. Das Ganze landete vor Gericht und das Gericht fragte beim EuGH an, was denn dabei zu beachten wäre. Und das Ganze kann man eigentlich schön klausurmäßig schon durchprüfen. Die Anrede Herr Frau ist ein personenbezogenes Datum. Dafür brauche ich eine Grundlage. Der EuGH prüft auch schön durch. Es ist Einwilligung, kann man in dem Fall ablehnen. Auch die Vertragserfüllung, es sei nicht erforderlich, um den Vertrag, in dem Fall Bahnfahrkarten, zu erfüllen, und kommt dann letztendlich zur Wahrung berechtigter Interessen und weist darauf hin, wenn ich das machen will, als Verantwortlicher der Höflichkeit geschuldet, vielleicht mit Herr oder Frau jemanden anzusprechen, dann könnte man das vertreten, müsste aber in den Informationspflichten darauf hinweisen, damit die Person sich darauf einstellen könnte. Und weist dann noch darauf hin, wenn ich schon mit Herr und Frau, dann muss ich es aber so gestalten, wenn ich eine geschlechtliche Anrede habe, dass ich dann nicht diskriminiere. Das heißt, ich brauche auch noch eine Variante für Personen, die sich weder als Herr noch Frau definieren. Das Ganze wird ja auch bei uns immer wieder diskutiert. Wir hatten vor 2, 3 Jahren einen Fall bei der Deutschen Bahn, da ging es um die Benachteiligung nach dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz. Es gibt ein anderes Verfahren aus Südosteuropa, das noch beim EuGH liegt. Ich fand das spannend wegen der Diskussion um die Erforderlichkeit. Fand es auch spannend, weil man da mal zeigen kann, schau, auch Aufsichtsbehörden können mal vom EuGH korrigiert werden in ihren Ansichten. Und ist vielleicht auch ein guter Überleitung zu dem Verfahren, was Tobias Kipper vorhin angesprochen hat. Wie reagiert denn jetzt die Datenschutzaufsicht, wenn sie laufend Beschwerden bekommt, weil vielleicht Formulare in Online-Angeboten nur Herr und Frau ausweisen? Bei dem Verfahren bei der Deutschen Bahn vor 2, 3 Jahren ging es dann darum, dass es eine Übergangsfrist von einem halben Jahr ging, wo die Deutsche Bahn ihr System umstellen konnte. Wie würde denn der LFDI Baden-Württemberg reagieren, wenn es jetzt eine Beschwerde gäbe, weil ein Formular oder ein System nicht von Mann oder Frau auf divers geändert werden könnte?
Ja, man müsste es tatsächlich prüfen, ne? Und ich habe das Erste, was ich übrigens gemacht habe nach dem Urteil, also wir stellen fest, Höflichkeit ist keine datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage oder die Gepflogenheiten, ne? Das ist ja auch die Frage, ja gut, müssen wir gar nicht vertiefen. Das Erste, was ich gemacht habe tatsächlich, ob bei uns auf der Webseite bei irgendwelchen Formularen das auch sozusagen fehlerhaft erhoben wird und das ist nicht der Fall gewesen, da war ich schon mal beruhigt, ne? Also man guckt erstmal bei sich selbst, und dann, bis jetzt, soweit ich weiß, haben wir noch keine Beschwerden, aber ja, wenn wir uns angucken müssen, sollte das passieren, klar.
Okay. Rudi, wolltest du noch was sagen?
Darf ich dann noch ganz kurz? Ich fand insbesondere die Ausführungen des EuGH zur Anforderung bei der Erforderlichkeit, weil sie das wirklich sehr, sehr eng sehen und dann prüfen, geht es nicht auch anders oder kann ich auch nicht darauf verzichten und sehen es dann auch in dem Stichwort der Datenminimierung. Und jetzt kommt dann auch wieder wenn man es dann ganz eng nimmt, dann ist sowas sogar ein Verstoß gegen die Grundsätze, 5 Absatz 1, und käme dann, wenn es ganz blöd kommt, ja zu dem höheren Bußgeld, wenn ein Bußgeld verhängt werden sollte, bei hartnäckiger Weigerung beispielsweise. Und das finde ich schon sehr spannend, weil ich mir denke, da macht es dann auch wieder schwieriger, Datenschutz bei gewissen gesellschaftlichen Gruppierungen die Akzeptanz zu fördern, wenn man wegen solchen Themen zu stark reagiert und keine Übergangsmöglichkeit bietet.
Genau, es gibt ja schon noch einen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als allgemeinen Grundsatz und da kann man, denke ich, vernünftige Lösungen finden, sagen wir es mal so. Ja.
Gut, dann haben wir auch diese zweite Rubrik im Datenzirkus besprochen. Kommen wir zum nächsten Punkt, zur nächsten Rubrik und diese lautet Gesetzgebung. Tobias, du hast das Wort.
Oh ja, der geleakte Entwurf des Durchführungsgesetzes steht in meinem Paper hier. Worum geht's? Es geht um die Durchführung der KI-Verordnung und Hörende auch unseres Podcasts haben das schon länger verfolgt. Die Debatten, wer macht denn jetzt eigentlich die Aufsicht rund um KI? Wer wird denn Marktüberwachungsbehörde? Und es sieht dann oder sah schon so aus, weil es da im Prinzip schon Vorzeichen gab, dass man das komplett bei der Bundesnetzagentur sieht. Und jetzt gibt es einen Referentenentwurf, der geleakt wurde. Deswegen, ich glaube, es gibt immer noch keinen formal zitierfähigen Link, sondern das waberte. Aber es waberte überall, also jeder hat diesen Entwurf.
Okay.
Und der buchstabiert es tatsächlich so aus, dass die Bundesnetzagentur hier in charge sein soll. Und zwar auch in den Bereichen, und das stößt jetzt den Aufsichtsbehörden zum Teil eben schon ein bisschen auf, wo die KI-Verordnung expressis verbis sagt, da sehen wir eigentlich die Datenschutzbehörden. Artikel 74 Absatz 8, also in ganz bestimmten Bereichen, wo es um den Schutz der Demokratie, Wahlen, Grenzmanagement und ähnliche Dinge geht. Das hat man nonchalant ein bisschen anders gelesen, wohl in Berlin. Da könnte ich mir vorstellen, dass es auch noch eine Stellungnahme der DSK zu geben könnte, die das möglicherweise auch an der Stelle ein bisschen kritisch sieht. Und natürlich ist auch kritisch aus verfassungsrechtlichen Gründen, wenn jetzt eine Bundesbehörde den KI-Einsatz im Land in bestimmten, das kann bei der Polizei sein oder in Schulen, überwacht, dann ist das aus föderalen Gesichtspunkten verfassungsrechtlich und Eigenständigkeit der Länder schon nicht trivial.
Möchte ich kurz ergänzen, also wir haben diesen Entwurf dieses Durchführungsgesetzes nicht im Block, weil wir eben keinen zitierfähigen Link gefunden haben. Wie Tobias Kibbel schon sagte, dieser Entwurf waberte überall umher, aber man hat ihn nie irgendwo verlinkt gefunden. Denn zum Beispiel, auch wenn die Bundesnetzagentur da als Marktüberwachungsbehörde oder Aufsicht vorgesehen ist, in dem Paragraphen 8 des Entwurfs wird eben auch die Abstimmung mit den, ich sag's mal, sonst zuständigen Behörden wie Aufsichten des Bundes und der Länder zum Datenschutz, wie eines Bundeskartellamtes vorgesehen. Das heißt, auch eine Marktüberwachungsbehörde, wenn es die Bundesnetzagentur wird, kann nicht alles alleine entscheiden. Sie muss weiterhin mit den primär zuständigen Behörden in die Abstimmung gehen. Was mich dabei gewundert hatte, dass zum Beispiel die Kirchen als Aufsichtsbehörde im Datenschutz da nicht aufgeführt sind. Denn das macht es ja auch spannend. Wer beaufsichtigt denn bei Marktüberwachung die Kirchen? Da gibt es ja auch schon spannende Überlegungen, wie man da mit KI agieren kann. Sodass ich mal gespannt bin, wenn die neue Bundesregierung gewählt ist, wenn die Koalitionsvereinbarungen abgeschlossen sind, wenn man sich dann die entsprechenden zuständigen Ministerien wieder um das Thema kümmern. Es gibt ja den Grundsatz der Diskontinuität. Das heißt, eigentlich ist dieser Entwurf, dieser gelegte, erstmal was für ein Papierkorb. Die ein oder andere Überlegung wird sich aber in den Ministerien halten und je nach Priorisierung in der Koalitionspartner und Zuständigkeit wird man vielleicht die ein oder andere Überlegung in einer neu formulierten Fassung eines Durchführungsgesetzes wiederfinden. Wir haben aber auch noch die andere Schwierigkeit, dass natürlich nicht nur dieses Durchführungsgesetz für die KI-Verordnung jetzt aufgrund der gescheiterten Koalition nicht mehr beschlossen werden kann, sondern auch Änderungen zum BDSG, das Beschäftigtendatengesetz, wird sich auch verzögern und nach den bisherigen Erfahrungen mit Neubildung, Koalitionsverhandlungen, Priorisierungen wird es dann wahrscheinlich frühestens im Herbst diesen Jahres dann die nächsten Entwürfe zu diesen Themen geben. Da habe ich eine Frage an den Tobi Käber, gerade wegen den angedachten Änderungen im Bundesdatenschutzgesetz. Man hoffte ja, dass durch die Verfestigung der Datenschutzkonferenz im Bundesdatenschutzgesetz eine gewisse Kontinuität, auch eine gewisse Ressourcenausstattung bis hin zur Geschäftsstelle geregelt werden könnte. Das heißt, ihr müsst jetzt erstmal weitermachen wie ein loser Interessensverband ohne rechtliche Struktur.
Tja, so ist es. Wir hätten ja gerne eine Geschäftsstelle und das würde auch extrem viel Sinn machen und es würde auch vieles einfacher machen, bin ich ganz von überzeugt. Geschäftsstelle, wir werden ja aus Baden-Württemberg jetzt auch wirklich aus der Perspektive in 2026 den DSK-Vorsitz übernehmen und der wird jedes Jahr neu erfunden im Prinzip. Also mit allem, was, das muss alles wieder angeschoben werden und so weiter und das wäre alles durch eine Geschäftsstelle deutlich leichter. Man könnte auch Zusatzangebote machen. Also das wäre extrem sinnvoll gewesen und so teuer wäre es nicht geworden und das ist an der Stelle enttäuschend. Ja.
Okay, dann lassen wir das so stehen. Rudi, du wärst jetzt dran mit Gesetzgebung. Hast du das mit dem, was du jetzt gesagt hast?
Eigentlich, weil wir momentan auch aufgrund dieser derzeitigen Flaute auf Bundesgesetzebene Neuwahlen so bedingt momentan eigentlich kaum was haben, was sich irgendwie zum Ansprechen lohnt. Deswegen sind wir da heute ein bisschen kürzer.
Passt. Kommen wir zur nächsten Rubrik. Diese Rubrik lautet KI und Ethik. Tobias, wieder du mit dem ersten Wort.
Ja, das ist deswegen so spannend, weil ich gerade letzte Woche einen längeren Vortrag hatte mit Anwältinnen und Anwälten. Dann kurz die Frage aufkam, ja, was sagt denn eure Anwaltskammer eigentlich zum Einsatz von KI? Also es ging um KI und Datenschutz einmal mehr, Beschäftigtendatenschutz vor allem. Und dann hat man festgestellt, so viel gibt es da noch gar nicht. Und just dann hier in die Hände gefallen, die Hinweise zum Einsatz von künstlicher Intelligenz der Bundesrechtsanwaltskammer. Stand Dezember 2024. Ein bisschen gedauert, bis es auch hier auf dem Schreibtisch dann gelandet ist. Ganz spannend, das Papier, knapp 8 Seiten, ganz konkret zu bestimmten Fragen der Praxis in diesem ganz bestimmten Szenario, anwaltlicher Einsatz, eigenverantwortliche Überprüfung und Endkontrolle von KI-Output zum Beispiel, besondere Sorgfaltspflichten, wenn man hier mal so ein bisschen drüber guckt, über das Inhaltsverzeichnis. Wie sieht es mit IT-Outsourcing aus? Und da gibt es besondere Vorgaben der Bundesrechtsanwaltsordnung, der BRAU zur Verschwiegenheitspflicht. Wie sieht es damit aus? Was kann ich einsetzen? Was gilt eigentlich auch für die Transparenzpflichten nach der KI-Verordnung? Was heißt das? Aufbau von KI-Kompetenz. Ja, da würde man jetzt natürlich sagen, Moment mal, ab 2. Februar ist das operativ. Wie sieht das denn eigentlich in der Anwaltskanzlei aus? Und dann würde man hier in dem Papier mal schauen. Ja, Rudi, hast du schon gelesen?
Nee, leider kann nicht immer alles lesen. Das leider noch nicht. Ich habe es nur mal überflogen. Ich fand es aber, man muss nicht nur kritisieren, ich fand es gut, dass eben gerade so Kammern und Verbände auch für ihre Klientel Hinweise geben, dass man eben nicht nur immer gucken kann, habt ihr das von Aufsichten gelesen? Gerade das Thema KI ist ja doch ein nicht nur zentralistisch zu betrachtendes Thema, sondern da gibt es ja viele Facetten. Gerade auch ist Personenbezug mit drin, ja oder nein, gerade auch bei Rechtsanwaltskanzleien. Wir kriegen ja auch mit, dass eben gerade Urteilszusammenfassungen, Übersetzungen, das ist ja alles auch mit KI wesentlich erleichterbar, Formulierungsvorschläge. Und da haben natürlich die Rechtsanwälte, gerade wenn es auch um Mandantendaten und berufsrechtlich geschützte Daten geht, eine besondere Sorgfaltspflicht, da in ihre Prompts dafür zu sorgen, dass entweder diese Daten, wenn sie mandatsbezogen sein könnten, nicht zum Training verwendet werden durch den Anbieter. Da gibt es ja auch verschiedene Vertragsmodelle. Und dass eben solche Hinweise auch gegeben werden, um da, ich sag's mal, den arglosen Rechtsanwalt nicht in Bedouille zu bringen und den Mandanten erst. Also ich begrüße, wenn es branchenspezifische Hinweise und Leitfäden gibt, vor allem, wenn sie sich dann nicht widersprechen mit anderen Hinweisen und Vorgaben.
Gut, Rudi, dein Punkt zum Thema KI und Ethik.
Ich habe auch noch was gefunden, das fand ich ganz interessant, nämlich Hinweise, quasi Sprachvereinfachung durch KI. Das hat zwar in dem, was ich da gefunden habe, geht es auch ein bisschen um Inklusion und Vereinfachung. Und ich weiß auch, dass man sagt es mir nach und ich widerspreche auch nicht, dass ich auch ein Freund von Schachtelsätzen bin. Und dass ich mich selber auch immer ein bisschen daran disziplinieren muss, kürzer zu schreiben, verständlicher zu schreiben. Und wir haben ja gerade auch im Bereich des Datenschutzes ja durch Artikel 12 Absatz 1 ja auch die Pflicht, in Anführungszeichen einfach zu formulieren, verständlich zu formulieren, zielgruppengerecht zu formulieren. Und ich denke, das kann auch eine Erinnerung oder Möglichkeit sein, einfach mal den eigenen Text für Informationspflichten dann durch so eine, ich sag's mal, Sprachvereinfachungs-KI zu schicken, um zu gucken, kann man sowas denn auch nicht für verschiedene Zielgruppen auch leichter formulieren, ohne großen Ressourceneinsatz von Personen, sondern einfach nur mal den Text, den Juristen gemacht haben, dann auch so umformulieren zu lassen, dass er zwar inhaltlich noch stimmt, aber auch verständlicher sein könnte. Denn wir alle leiden ja unter den teilweise seitenlangen Informationspflichten. Nachdem die Kommission es immer noch nicht geschafft hat, auch 7, 8 Jahre nach Verabschiedung der DSGVO zu Icons oder Bildsymbolen für die Informationspflichten zu kommen, dass man da vielleicht eine Möglichkeit hätte, komplexe Sachverhalte auch aus dem datenschutzrechtlichen Kontext verständlicher darzustellen.
Da kann ich mal einspringen und sagen, was Icons angeht, zum Beispiel haben wir aus Baden-Württemberg mal einen Vorschlag gemacht und auch transportiert das als Ergänzung.
Ich weiß, auch aus Italien gab es mal Wettbewerbe und Ergebnisse und Vorschläge. Aber auf was wir, ich weiß auch, dass große Verbände und auch große Firmen ihre eigenen Ideen schon zu Papier gebracht haben. Aber was halt schön wäre, wäre auf europäischer Ebene etwas, was man eben dann in ganz Europa dann vielleicht auch wieder mit dem Brüssels-Effekt dann vielleicht weltweit mit Icons gewisse Sachverhalte kurz darstellen kann, verständlicher gerade auch für Nutzung auf Kleingeräten wie Smartphones. Und wer dann wirklich mehr wissen will, kann sich dann durch die Texte scrollen. Aber das ist kein Vorwurf, ihr habt was, aber es wäre schön, wenn die Kommission ihre Verpflichtung oder ihren Möglichkeiten da mehr Raum geben würde.
Ja, ich kann da nur zustimmen. Also das Problem, ich meine, wir haben das ja auch, wenn wir bestimmte Informationen zur Verfügung stellen, dann ist immer die Frage, was muss ich, um's rechtlich richtig zu machen? Also juristisch, Präzision setzt nun mal eine bestimmte, auch zum Teil komplexe Sprache voraus. Und auf der anderen Seite muss man aber alle mitnehmen. Und das Ergebnis kann dann nur sein, weil natürlich Vereinfachung dazu führen kann, dass es falsch wird, also juristisch falsch, ne? Und dann ist immer die Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Und im Grunde, man muss beides tun, ne? Das heißt also, man muss in verschiedenen Ebenen kommunizieren. Man muss sagen, juristisch ist das die Information, das ist das, was juristisch valide ist. Aber es gibt noch eine andere Version, wo versucht wird, das möglichst einfach zu sagen, was aber dann Komplexität verliert. Und das ist nicht der rechtlich verbindliche Teil, aber der, damit man es verstehen kann. Aber im Grunde muss man beides tun.
Super. Gut. Wir haben langsam angefangen, haben viel über die einzelnen Themen gesprochen. Dann haben wir richtig schnell gemacht und sind schon jetzt beim letzten Punkt dieses Podcasts, Thema Veröffentlichungen. Tobias, was hast du als Thema mitgebracht zum Thema Veröffentlichungen?
Ja, da wollte ich was mit, aber da habe ich meine Hausaufgaben nicht richtig gemacht. 5.8 fällt raus, sodass wir da nur den Rudi haben mit urheberrechtlichen Fragen. Dazu kann ich aber auch was sagen. Urheberrecht habe ich mal gemacht in grauer Vorzeit.
Auf geht's.
Sehr gerne. Also mein Punkt ist eine Veröffentlichung, da geht es um die Rechtmäßigkeit von Trainings hinsichtlich urheberrechtlichen Fragen. Also wir kennen ja die Thematik, es wird für das Training von KI verschiedene Quellen zurückgegriffen, die von verschiedenen, neuerdings sagt man Content-Lieferanten, also eigentlich oder kreativen Menschen, sei es Bilder, sei es Texte, stammen und die dann oftmals ohne die entsprechenden Rechte zu haben fürs Training verwendet werden, um dann eventuell als Ergebnis berücksichtigt, beeinflusst, übernommen zu werden, bis hin zur Wiedererkennungswerten, die sehr 1:1 geltend sind. Ich habe da mal eine Frage bei, inwieweit wirkt sich so ein Verhalten bei dem Training, die eventuelle Missachtung urheberrechtlicher Fragen auf die Rechtskonformität aus? Jetzt sind wir im Datenschutz ja auf die personenbezogenen Daten fixiert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendeine Datenbank nehmen würde, die ja auch einen gewissen urheberrechtlichen Schutz genießen kann und hätte mit der mein Large Language Model trainiert, wirkt sich das auf die Rechtmäßigkeit aus? Ich kenne die Entscheidung oder die Einschätzung beispielsweise, wenn ich ein personenbezogenes Datum, eine Kontaktadresse aus dem Impressum einer Webseite nehme, dann darf ich die nicht unter Wahrung berechtigter Interessen für Werbung verwenden, denn der Zweck der Veröffentlichung der Kontaktdaten im Impressum dient der Umsetzung einer gesetzlichen Pflicht und nicht dafür, verwendet zu werden für die werbliche Ansprache. Gibt es bei den Aufsichtsbehörden da Überlegungen, dass man dann, und das schließt sich eigentlich so der Kreis zu unserem ersten Thema mit dem, was wir jetzt am Anfang hatten, auch mit der Stellungnahme zu generativer KI. Welches Risiko habe ich aus Datenschutzgründen, wenn ich bei der Auswahl personenbezogener Daten für das Training nicht die erforderliche Sorgfalt anwende und welches Risiko als Anwender, wenn das der für das Training verantwortlich ist.
Audiokommentar, Tobias Käfer guckt gerade schräg in die Luft und nee, lächelt
ganz. Nee, ich lächle und denke, also weil das trifft in einen ganz wunden Punkt. Momentan ist diese Frage in der Datenschutz-Community so noch nicht in der Breite adressiert. Also die Rudi fragt ja ganz zu Recht, wenn ich eine Abwägung mache, im 6.1f, ne? Dann wäge ich da ab und dann könnte doch in die Waagschale geschmissen werden, wenn ich sage, Moment mal, wenn ich weiß, dass etwas urheberrechtswidrig trainiert wurde, dann kann sich das wohl in der Interessenabwägung möglicherweise gar nicht durchsetzen. Würde aber voraussetzen, dass Datenschutzbehörden Urheberrecht prüfen. Nun ja, das werden sie möglicherweise, ja, dürften die das? Fragezeichen. Also das wird momentan in der breiten Debatte ist das noch gar nicht. Das ist tatsächlich etwas, was ich spannend finde. Die Diskussion bei Trainingsmodellen im Urheberrecht und die im Datenschutzrecht, das sind eigentlich dieselben Rechtsprobleme, aber sie werden isoliert voneinander diskutiert. Also da gibt es zwei Bubbles irgendwie und die unterhalten sich kaum. Und ich find das tatsächlich eine berechtigte Frage. Das wird man sich genauer angucken müssen, weil es nämlich auch ein bisschen ums Schutzgut geht. Ne? Rudi, der Fall, den du gemacht hast, eine Datenbank. Ne? Also es wird einmal Konstellationen geben, wo ja, Personenbezug auch im urheberrechtlichen Kontext, weil es auf den Künstler hinweist oder ähnliches, ne, dass wir da eine weitestgehende Parallelität haben in manchen Bereichen. In anderen schützt aber das Urheberrecht zum Teil was anderes. Da geht es nämlich nicht nur im Urheberrecht um den Persönlichkeitsschutz, sondern es geht zum Teil auch um den Schutz bestimmter ökonomischer Interessen. Bei einer Datenbank ist es nämlich gerade nicht die Kreativität, die geschützt wird. Das wird durch das Urheberrecht an anderer Stelle geschützt, sondern da geht es um den wirtschaftlichen Aufwand, den es kostet, eine Datenbank zu bauen. Weil ich da was investieren muss, ist das ein Schutzgut. Und das ist aber wieder vom Datenschutzrecht, wo es ja um informationelle Selbstbestimmung geht, ein Stück weit weg. Von daher, ja, würde ich das nicht eins zu eins übertragen wollen, aber grundsätzlich, dass man diese Rechtsfragen zusammendenken muss, das denke ich schon. Ne? Also wenn es um ein rechtmäßiges Training geht, vom Grundsatz her. Aber ob Datenschützer jetzt konsequent Urheberrecht prüfen wollen, ich bin nicht ganz sicher.
Ja, ist eigentlich auch ein schöner Schluss in Anführungszeichen, wenn wir ein Thema haben, das offen bleibt und wo wir wissen, wir werden uns dazu wahrscheinlich noch öfters austauschen. Je nachdem, wie auch Gerichte, wenn es dann auch mal die ersten Verfahren gibt zum urheberrechtlichen Schutz beim Training von LLM und welche Ausgleichszahlungen oder auch nicht oder auch welche Konsequenzen es haben kann. Ja, die Aufsichtsbehörden haben sich ja auch in ihrer Stellungnahme zur generativen KI ja auch damit auseinandergesetzt, welche Rechtsfolgen hat es denn, wenn ich beim Training eventuell gewisse Rechtmäßigkeitsanforderungen nicht beachtet habe, aber später die Daten dann wirksam anonymisiert werden. Da gibt es ja auch diese Lehre von die Frucht des verbotenen Baumes. Darf ich denn Ergebnisse nutzen, wenn ich vorher in Anführungszeichen mich nicht rechtskonform verhalten habe, was damit reinspielt? Und da sind wir, glaube ich, noch weit davon entfernt, eine Rechtssicherheit zu haben für beide Seiten. Für den, der sich mal falsch verhalten hat, aber jetzt versucht, das Ergebnis zu heilen, als auch für den, der denkt, dass seine Rechte am Anfang mal nicht beachtet worden sind, aber jetzt vielleicht nicht mehr so benachteiligt wird durch eine wirksame Anonymisierung, als es vorher gewesen wäre.
Das sind alles Themen, die alle in einer eigenen Folge diskutiert werden können. Der Datenzirkus, der zu Gast ist beim LFDI, hat eine etwas andere Funktion, sag ich mal. Er soll einen Überblick über interessante Lektüre bieten, anregen, da genauer reinzuschauen und den ein oder anderen Gedanken mitzugeben, um bei der Arbeit an den Texten oder an den Fragestellungen ein paar Hinweise zu bekommen und gegebenenfalls tiefer einzusteigen. Deswegen können wir in die einzelnen Themen nicht so tief reingehen, wie es an mancher Stelle einen reizen würde. Das merke ich euch beiden an, dass ihr da große Lust hättet, da mal wirklich...
Ja, wir machen dann noch ein neues Format, alles gesagt. Ne? Also wir diskutieren einen Punkt aus, bis einer nicht mehr kann.
Wir recherchieren mal, ob es das Format nicht... ist eine Urheberrechtfrage, oder?
Ja, alles gesagt. Ist das alleine schon ein Titel, der...
Also, vielleicht erfinden wir ein neues Format, wo wir da dann tatsächlich nochmal härter reingehen und dann nochmal ausführlicher werden, weil ich finde, das sind alles spannende Punkte. Ich hätte noch zahlreiche weitere Fragen, aber für jetzt erstmal sage ich dir, Rudi, lieber Rudi, vielen Dank, dass du wieder zu Gast warst. Wir freuen uns auf die nächste Begegnung mit dir. Lieber Chef, danke dir, liebe Zuhörenden. Ich hoffe, ihr hattet auch etwas Freude daran, an den Texten ein bisschen zu schnuppern und vielleicht auch die Lust, da in den einen oder anderen Text tiefer reinzuschauen. Dies gesagt, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Wiederhören. Vielen Dank, dass ihr dabei sein durftet.
Sehr gerne. Tschüss.